Ich bin Fine und ich komme am Freitag nach Freiburg für eine Lesung von dem Comic, was ich gemacht habe. Das Comic heißt Genug gewartet und es geht um den Westsahara-Konflikt und die gesamten gesellschaftlichen, geschichtlichen Hintergründe dazu. Und ich freue mich drauf, dort zu sein. Und ich bin außerdem bei La Jaima de Tiris in Berlin aktiv. Wir setzen uns für die Befreiung der Westsahara ein.
Und ich bin Bukhari von der Sahrauischen Jugend. Ich bin Sahrawi und ich bin politisch aktiv innerhalb von Deutschland, um mehr Aufmerksamkeit auf den Konflikt zu bringen. Genau. Und unsere politische Arbeit geht von Veranstaltungen, Filmabenden oder Zusammenarbeiten, wie zum Beispiel mit Fine, wo Fine halt ihr Projekt hatte und irgendwie einfach bei ein, zwei Sachen Fragen hatte, dass wir sozusagen alle Ebenen versuchen zu bespielen in der Frage der Westsahara.
Könnt ihr einen ganz groben Überblick über die Lage in der Westsahara geben?
Die Lage der Westsahara ist, dass das Territorium der Westsahara zu 70% von dem marokkanischen Königreich besetzt wird. Das auch schon seit 1975, was eine völkerrechtswidrige Invasion war und bis jetzt von der UN als völkerrechtswidrig betrachtet wird, weswegen man es oft auch auf Karten in Grau sieht. Die Hälfte der saharauischen Bevölkerung musste fliehen und wohnen seit 50 Jahren in Flüchtlingslagern in Südwestalgerien, das einzige Land, das sozusagen nicht aktiv im Krieg involviert war, da der Krieg mit Marokko und Mauretanien zusammen angefangen hat. Und die saharauische Bevölkerung ist bis heute organisiert in der Frente Polisario, ihrer politischen Repräsentation, um ihr Territorium zu befreien.
Und wie ist jetzt gerade die Situation dort vor Ort? Hat sich in den letzten Jahren was geändert? Das 50 Jahre sind ja auch schon eine echt lange Zeit.
Der aktive bewaffnete Kampf hat 91 aufgehört und das unter der Bedingung, dass 92 ein Referendum stattfindet. Seitdem wartet die saharauische Bevölkerung darauf, dass die UN das verabschiedete, das versprochene Referendum stattfinden lässt und große Teile der Flüchtlingslager sind abhängig von der UN und den UN-Hilfen. Als solches ist die Lage dort nahrungstechnisch unglaublich schwierig, weil es halt mitten in der Wüste auch liegt und die Menschen kämpfen jeden Tag ums Überleben und können eigentlich nur überleben, dadurch, dass ein sehr großes Gemeinschaftswesen gibt und alle Menschen sich in irgendeiner Weise gegenseitig unterstützen und selbst verwalten. In den besetzten Gebieten baut Marokko immer weiter eine Tourismusbranche und wirtschaftliche Ausbeutung sozusagen des Territoriums aus. Als solches wird gerade zum Beispiel sehr viel Tourismus in Derchle betrieben und befördert und subventioniert. Und Marokko versucht, mehr und mehr marokkanische Siedler sozusagen in die besetzten Gebiete zu ziehen. Als solches verschlimmert sich die Situation für die saharauische Bevölkerung, die unter Repression leidet. Gleichzeitig ist die politische Aktivität innerhalb der besetzten Gebiete immer noch sehr hoch.
Warum ist die Situation dort vor Ort so unbekannt? Also warum ist es in Europa eigentlich ein Konflikt, den kaum jemand so groß mitbekommt?
Ich denke, dass das auch ein bisschen unterschiedlich ist. Also in Spanien zum Beispiel ist der Konflikt schon bekannt, einfach weil es eine ehemalige spanische Kolonie war und die spanische damalige Diktatur unter Franco eben das Abkommen mit dem marokkanischen Königreich und Mauretanien damals gemacht hat, statt zu dekolonisieren. Daher gibt es zum Beispiel in der spanischen Bevölkerung eine größere Solidaritätsbewegung, als es zum Beispiel bei uns gibt. Ich glaube, in Deutschland ist allgemein das Wissen um Kolonialgeschichte, auch koloniale Verantwortung, koloniale Kontinuitäten, sehr unterrepräsentiert. Und natürlich kommen noch andere Gründe hinzu, warum wir da recht wenig drüber wissen. Also einerseits ist eben die Lage vor Ort in den marokkanischen besetzten Territorien, also den besetzten Territorien, die durch Marokko besetzt sind. Da ist eine große Medienblockade, könnte man so sagen. Also eine große Repression auch gegenüber JournalistInnen, PolitikerInnen, AktivistInnen, die sich da zum Beispiel ein eigenes Bild machen wollen oder darüber berichten wollen. Deswegen ist es sehr schwierig, quasi vor Ort die Lage tatsächlich bekannter zu machen, einfach weil die Repressionen so groß sind. Es ist ja vielleicht einer der repressivsten Polizeistaaten der Welt. Und natürlich, genau, in Deutschland würde ich sagen, also andere antikoloniale Kämpfe sind natürlich jetzt irgendwie aktuell gerade irgendwie auch, sind mehr im Fokus. Und die Gründe sind natürlich dann vielleicht aber auch, liegen dann auch in sowas wie Rassismus, kein Interesse an, also genau, an Regionen, die zum Beispiel irgendwie man als Urlaubsland man gut hinfahren kann, aber sich ansonsten politisch nicht für die Lage interessiert oder so. Genau, und ich glaube, die deutsche Diaspora, also die Diaspora in Deutschland von Sahrawis ist auch sehr klein. Die Solidaritätsbewegung ist sehr klein. Es geht da wirklich um ein paar hundert Menschen, von denen wir sprechen. Daher, genau, ist auch irgendwie die Leute, die hier aktiv sind, haben viel zu tun, um ein unterrepräsentiertes Thema quasi ja, dem mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, sowieso.
Was müsste sich ändern, damit sich der Zustand ändert und damit es eine Perspektive für die Bevölkerung vor Ort gibt?
Also die Tourismusbranche wird ganz gezielt genutzt, um einmal sozusagen mehr Gelder in die Taschen des marokkanischen Königreichs und Königshauses zu fördern. Aber besonders auch Marokko einzubetten, sozusagen für die europäische Bevölkerung als schöner Ort, moderner Ort und in irgendeiner Weise sozusagen einem Ort, dem man politisch sehr nahe steht auch. Und die Perspektive darauf kann und muss sein, das halt in irgendeiner Weise klarzumachen, dass das halt nicht nur sozusagen schöne Orte sind wegen Landschaft oder Natur, sondern dass da ein Staat auch mit einer Agenda verfolgt, nämlich die Agenda sozusagen dieses Territorium durch Tourismus, durch grüne Energien zum Beispiel für sich annektieren zu können und eine Legitimation dafür zu schaffen. Und die Perspektive der saharauischen Bevölkerung ist natürlich anhaltenden Widerstand dagegen zu leisten und halt Menschen darüber aufzuklären. Ich glaube halt für Menschen außerhalb der saharauischen Bevölkerung ist es wichtig, dieses Wissen, dieses Bewusstsein sozusagen zu verbreiten.
Und allgemein würde ich schon sagen, dass die aktuelle Lage politisch gerade auch sehr spannend bis hin zu ja irgendwie wegweisend ist, weil aktuell Verhandlungen laufen, die erst seit ein paar Monaten wieder aufgenommen wurden. Verhandlungen zwischen dem marokkanischen Vertretung und der Frente Polisario, die Saharauis vertritt und quasi als Mittlerfunktion quasi Algerien, weil Algerien eben das Territorium hat, wo die Saharauis mehrheitlich leben derzeit. Genau, und aktuell gab es eben die Wiederaufnahme von Verhandlungen über was passiert jetzt quasi damit? Und das klingt erstmal gut, aber die aktuellen Entwicklungen sind eigentlich nur darauf basierend, dass quasi im Prinzip die Trump-Regierung gesagt hat, sich vorgenommen hat, jetzt quasi alle Konflikte der Welt zu lösen und so auch diesen lösen möchte, möglichst schnell und quasi dabei aber nicht das Selbstbestimmungsrecht der Saharauis unterstützt, sondern eben mit zum Beispiel durch UN-Resolution im UN-Sicherheitsrat versucht jetzt quasi den sogenannten Autonomieplan von Marokko wieder stärker als quasi eine Lösung des Konflikts zu propagieren. Und das wird die gerade ganz stark gemacht, so von wegen, ja, ihr könnt ja auch einfach quasi wie so eine autonome Provinz oder quasi so wie eine Art Bundesland oder so unter marokkanischer Herrschaft werden. Und daran haben die Sahrauis natürlich aus der Erfahrung heraus, weil sie das jetzt einfach schon genau genug erlebt haben, was das bedeutet, weder Vertrauen noch Interesse daran, sondern fordern natürlich weiterhin, dass das versprochene Referendum von 1992 endlich durchgeführt wird und dass in dem Referendum auch die saharauische Bevölkerung, die an verschiedenen Orten der Welt lebt, quasi einbezogen wird und dann darüber entscheiden können, ob sie zum Beispiel den Staat, den sie aufgebaut haben, den sie ausgerufen haben, die Demokratische Arabische Republik Sahara, eben an dem Territorium, von dem sie fliehen mussten vor 50 Jahren, auch aufbauen können.
Und wie blickt ihr da jetzt in die Zukunft?
Mit Sorge, wie man so schön sagt. Ich würde sagen, mit Sorge.
Ja, also ich würde auch sagen, dass die Entwicklungen besorgniserregend sind, besonders mit der Trump-Regierung oder generell auch die Richtung, in der sich die Vereinigten Staaten halt entwickeln. Halt eine blanke Machtpolitik oder ich glaube, es war Marco Rubio, der es gesagt hat, dass das Ende des Kolonialismus eine schlechte Idee war und dass sie es vielleicht mal wieder zurückbringen müssen. Als solches durchaus besorgniserregend, besonders durch das ganze Menschenleid, das produziert wird, aber irgendwie aus der politischen Praxis, jetzt auch durch Interviews, aber so auch Veranstaltungen, zeigt sich auch, dass viel mehr Menschen wieder offen sind, sich über Themen aufzuklären und die ganze Welt und auch die Weltpolitik sozusagen kritischer behandeln. Das gibt mir wiederum sehr viel Hoffnung auch.
Ja, und natürlich ist es erstmal auch eine positive Entwicklung, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass da jetzt eben auch irgendwie, ja, irgendwie was passiert, sage ich mal, gesamtweltpolitisch. Genau, weil lange Zeit wirkte es eher so wie so ein, ja, vielleicht auch ein Thema, was quasi bei der UN nicht besonders prioritär behandelt wird. Und das ist natürlich immer erstmal gut. Also wenn jetzt zum Beispiel Verhandlungen geführt werden und so weiter, vielleicht ergibt sich da dann auch was, was quasi die akute Lage vor Ort für die Menschen auch verbessert. Genau, aber unter den genannten Bedingungen ist so ein bisschen fraglich, ob das wirklich passiert, weil eigentlich gab es ja schon Waffenstillstandsabkommen, Referendum. Es gab ja schon einen sehr klaren Fahrplan, der einfach ignoriert wurde. Daher die Skepsis.
Ich glaube, den Verhandlungen stehen viele Menschen auf jeden Fall skeptisch gegenüber, inwiefern da, also die Frente Polisario wird ihre Position beibehalten, dadurch, dass sie durch das saharauische Volk gewählt ist und die Linie des saharauischen Volks in der Hinsicht auch eine sehr, sehr klare ist. Oder besser gesagt, das Ziel der saharauischen Befreiungsbewegung ist sehr klar. Aber besonders diese sehr, sehr enge Freundschaft und Komplizenschaft der Vereinigten Staaten zum marokkanischen Königreich ist durchaus sehr besorgniserregend, besonders mit dem Einfluss, den Marokko durch ihre wirtschaftlichen Beziehungen und mit ihrem Geld natürlich auf der ganzen Welt verbreiten und nutzen können.
Ja, und natürlich spielen da eben, genau, es ist einfach ein sehr ungleiches Machtverhältnis, sowohl militärisch als auch politisch, wirtschaftlich. Und genau, und aber jetzt um vielleicht mit einer positiveren Note, weil das habe ich auch von Buhari gelernt, quasi darauf zu blicken, ist ja, dass quasi der Widerstand schon über 50 Jahre andauert. Und die Sahrauis weiterhin irgendwie ihre Gesellschaft aufbauen und die Strukturen, die eben versuchen, emanzipatorische Bewegungen, vor allem genau die Frauenbefreiung auch, ja, zu fördern und zu leben. Und ich glaube, da können wir sehr viel von lernen, auch in Deutschland. Und daher vertraue ich irgendwie darauf, dass die Menschen, die ich kenne, dass sie dann jetzt, egal was sich entwickelt, trotzdem nicht aufgeben werden, sondern ihre Wege finden, zu überleben und weiterzukämpfen.
Gehe ich mit.
Und Fine, du hast jetzt einen Comic dazu gemacht mit dem Titel Genug gewartet, ein Comic zum Westsahara-Konflikt. Was ist denn der Inhalt dieses Comics?
Der Inhalt von dem Comic ist im Prinzip so aufgeteilt, dass es gibt, wir trinken gemeinsam Tee in dem Comic, weil ich quasi in der Zeit, in der ich dort gelebt habe, in den Flüchtlings Lagern, also es waren insgesamt 2 Monate, jeweils einen Monat für einen Arabischkurs. Dort haben wir sehr viel Tee getrunken und uns mit Leuten unterhalten und genau auch das Leben dort kennenlernen dürfen. Und genau, und deswegen hatte ich im Prinzip dieses Bedürfnis, quasi nicht nur von der Zeit, die ich persönlich sehr genossen habe dort, zu profitieren, sondern irgendwie auch was mit damit nach Deutschland zu bringen und quasi mehr Aufmerksamkeit auf die ganze Geschichte zu lenken. Und weil ich lieber male als andere Dinge, dachte ich, ich mal mal was. Und dann ist das Comic immer ein bisschen länger geworden, weil ich dann quasi dachte, ja, naja, da muss man einen geschichtlichen Hintergrund geben und so. Und dann ist es eigentlich jetzt vorwiegend ein Abriss über die geschichtlichen Hintergründe, wann ist was passiert. Aber auch, wie sind die aktuellen politischen Verknüpfungen, bis hin zu, was haben deutsche Unternehmen für Aktien, sage ich mal, wortwörtlich vor Ort. Genau, also das ist so ein bisschen eine Mischung aus so Informationsübermittlung, aber ich versuche auch quasi das Ganze irgendwie auf eine entspannte Art zu machen, weil wir eben gemeinsam irgendwie ja, eine Lesung mit Tee und Musik machen und aber auch irgendwie, ich versucht habe, quasi das ganze Comic ein bisschen humorvoller mit, genau, irgendwie kurzweilig zu gestalten, sodass es vielleicht ein bisschen, genau, unterhaltsamer ist, als sich den Wikipedia-Artikel durchzulesen und natürlich auch von meiner Zeit ein bisschen vor Ort berichtet. Und ich bringe das Comic auch mit am Freitag. Das heißt, wenn Leute das gerne für sich oder für andere Leute als Geschenk haben wollen oder so, könnt ihr das dort auch bekommen.
Und inspiriert für die Comics wurdest du dann auch in den Geflüchtetenlagern?
Genau, ja, ich hatte, also ich war 2014 einmal da. Da habe ich mich vor allem darauf war ich vor allem damit beschäftigt, das arabische Alphabet zu lernen. Und als ich dann nochmal hingefahren bin, 2022, dachte ich, ja, okay, jetzt weiß ich ja schon einiges über die Situation vor Ort und was Leute vor Ort sich vor allem wünschen, nämlich, dass man quasi das, was man dort lernt, zurückbringt. Quasi eine ja, internationalistische Herangehensweise. So. Und ja, deswegen, ich wusste das ja schon, dass das der Hauptwunsch von Menschen vor Ort ist, von vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe und habe deswegen gedacht, wie kann ich das am besten machen und habe daher quasi schon vor der Reise ein bisschen angefangen, das Comic zu malen und dann eben vor allem nach der Reise noch weiter gemalt auch und vor Ort ein bisschen.
Und gibt es sonst noch was, was ihr den Menschen mitgeben möchtet?
Also, ich würde den Menschen gerne mitgeben, dass es sich lohnt, zu reisen, nicht nur zu Urlaubszwecken, sondern auch zu Bildungszwecken, zu Vernetzungszwecken, solidarisch, zu verschiedenen emanzipatorischen Bewegungen zu reisen, von denen wir einiges lernen können. Und natürlich in dem konkreten Fall wünschen wir uns natürlich irgendwie als Solidaritätsbewegung, dass Menschen sich für das Thema interessieren und quasi in dem Bereich, wo sie selber aktiv sind, das Thema einbringen oder mit uns zusammenarbeiten, mit Leuten zusammenarbeiten aus den Camps oder aus Spanien oder genau, Leuten aus der saharauischen Diaspora in Deutschland. Und genau, dass sie das Thema so ein bisschen mit auf dem Schirm haben und ja, einfach auch vielleicht sich irgendwie dekoloniales Wissen mehr anschauen, internationalistische Bewegungen etc. Ja, das wäre mein Wunsch, weil ich glaube, da können wir alle, das ist für uns alle was irgendwie bereichernd ist. Es klingt immer so blöd bereichernd, aber ich weiß gerade kein besseres Wort. Es ist, man kann daran wachsen.
Dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich glaube durchaus, dass die Auseinandersetzung mit antikolonialen Bewegungen sehr, sehr wichtig ist, weil man auch viel besser, glaube ich, die Gesellschaft auch in Deutschland verstehen kann, wenn man irgendwo Gesellschaften vergleichen kann, aber halt auch Politik vergleichen kann und besonders die Lage in der Westsahara. Auch ein gutes Beispiel ist sozusagen, wie europäische Unternehmen und europäische Politiker an der Bevölkerung vorbei sozusagen das Schicksal eines Volkes beschließen und halt auch bereit sind, dafür die europäischen und international geltenden Gesetze zu brechen und zu umgehen für eigenes Interesse. Und dass zum Beispiel der Besuch in den Lagern einen auch einfach eine Perspektive geben kann von, wie kann eine Gemeinschaft funktionieren und vielleicht ein bisschen mehr Nähe einmal zu den Menschen vor Ort zu entwickeln, aber auch zu den Menschen um einen herum, wenn man sieht, dass vielleicht nicht, also dass es auch Gesellschaften gibt, wo nicht der andere Mensch dem Mensch ein Wolf ist, sondern dass durch Kooperation auf jeden Fall auch die sehr schwierige Situationen überwunden werden können. Zumindest, auch wenn ich jetzt in einer saharauischen Familie aufgewachsen bin. Ich würde auch sagen, manche Leute nennen es Optimismus, aber ich habe es irgendwie von meiner Mama, dass man oft sich auch einfach fokussiert auf das, was funktioniert und was positiv ist. Und dass man eher auf die Seite baut, dass das auf jeden Fall etwas ist, das einen auch antreiben kann und bereichern kann, so etwas mal mitzuerleben.
Absolut, ja.